M94.5.
Das Radioprogramm des AFK.
AFK. Junge Radiomacher in München.
M94.5.
Auftritt!
Das Schauspielermagazin auf M94.5.
Hallo und herzlich willkommen zu Auftritt, dem Schauspielermagazin am Sonntagabend hier auf M94.5. Am Mikro für euch ist heute die Richie Holt und gleich zu Gast ist die Schauspielerin Bettina Kenter-Götte. Sie hat mir schon mal zur Ansage Folgendes geschickt. Kurz Vita. Sie lautet: Als Singlemutter diskriminiert und von Behörden drangsaliert, als Schauspielerin honoriert, als Autorin prämiert, vom Jobcenter sanktioniert und am 12. Mai von Richie Holt im Radio präsentiert. Das zeigt doch gleich einen gewissen Sinn für Humor. Und den hat sie auch. Ich freue mich auf Bettina Kenter-Götte. Bis später. Home is where the heart hurts. So der Titel, den ihr gerade gehört habt. Und so ähnlich heißt auch das Buch, das meine Studiogästin, Genderkorrekt-Gästin, geschrieben hat. Es ist die Schauspielerin und Autorin Bettina Kenter-Götte, die ich jetzt erstmal ganz herzlich begrüße. Hallo Bettina.
Hallo Richie, ich freue mich über die Einladung.
Gerne. Dein Buch ist es auch wert, darüber gesprochen zu werden. Dein Buch hat nämlich auch mit Herzschmerzen zu tun und vor allem mit Herzensangst. Es heißt Hearts Fear. Wie kamst du auf diesen Titel?
Ja, der ganze Titel heißt ja Hearts Fear. Hearts Fear, Geschichten von Armut und Ausgrenzung. Und ich erzähle darin von meinen Erfahrungen mit Hearts Fear, die Erfahrungen von vielen, vielen Menschen in diesem Land widerspiegeln. Und der Verlag und ich kamen zusammen auf diesen Titel. Und der mutige Verlag Neuer Weg, der das Buch auf den Markt gebracht hat, konnte damals nicht wissen, dass das so ein riesiger Erfolg wird, medial und jetzt schon mit über 40 Veranstaltungen. Und ich erzähle darin von meiner Armutserfahrung. Und zwar bin ich trotz vieler Erfolge und langer Berufstätigkeit dreimal in Armut geraten. Einmal im alten Sozialsystem als junge alleinerziehende Mutter, das zweite Mal am Übergang vom alten System zu Hartz IV als Künstlerin und das dritte Mal bei Hartz IV in voller Blüte während einer langen Krankheit.
Du hast eine erfolgreiche Karriere, sagen wir mal, nicht nur hinter dir, sondern auch noch ein bisschen vor dir. Aber es geht ja in unserem Beruf manchmal extrem rauf und runter und es können jedem unvorhergesehene Dinge passieren, die einen vielleicht auch mal aus der Bahn werfen können, wenn man nicht sehr stabil ist. Aber du hast nicht aufgegeben, du hast stattdessen ein Buch geschrieben und darüber wollen wir heute sprechen. Bist du eine Kämpferin?
Ja, ich habe ein paar hugenottische Gene von beiden Elternteilen. Insofern liegt das nicht so fern.
Ja. Das ist ja auch sehr mutig, sich zu outen und über ein Thema zu schreiben, was einen diskriminieren könnte. Weshalb die meisten Kollegen lieber darüber schweigen. Warum?
Ja, wer nicht betroffen ist, hat keinen Einblick in diese Schreckenskammer der Gesellschaft namens Hartz IV. Und wer betroffen war und lebend und bei Verstand da wieder rauskommt, möchte nicht mehr damit in Verbindung gebracht werden. Denn die armendiffamierende Medienkampagne, die schon lange vor Hartz IV begonnen hat, war sehr erfolgreich. Die Beschämung kommt von außen.
Und es ist ja auch in gewisser Weise geschäftsschädigend für die eigenen Gagenverhandlungen, wenn jemand das weiß.
Ja, natürlich. Es wird ja der Schluss gezogen, wenn jemand Hartz IV bezieht, Leistungen bezieht, dann hat er nichts zu tun. Wenn jemand nichts zu tun hat, ist er schlecht. Das stimmt natürlich nicht. Ich kenne ja Kollegen, Kolleginnen, die 2-3 Produktionen für Gotteslohn spielen, nur um im Geschäft zu bleiben. Und die Kollegin Maria Furtwängler hat ja eine Studie herausgegeben, die besagt, dass ganze 2% der Schauspieler und Schauspielerinnen dauerhaft von ihrem Beruf leben können. Und das ist natürlich nicht, weil die alle schlecht sind, sondern weil die Arbeitsbedingungen und die sozialen Bedingungen so schwierig geworden sind und so schlimm zum Teil.
Und das, was man früher Arbeitsamt nannte, jetzt Jobcenter oder dergleichen, das verlangt ja auch zum Beispiel als Beweis dafür, dass man sich bemüht, Belege über ein Vorstellungsgespräch. Das ist ja katastrophal.
Ja, natürlich. Man wird da immer geoutet. Und man muss überhaupt sagen, dass die Abschaffung der Arbeitslosenhilfe und der Übergang zu Hartz IV für unseren Berufsstand eine blanke Katastrophe war. Denn bei der Arbeitslosenhilfe waren die Leistungen höher. Die Zuverdienstmöglichkeiten waren höher, das sogenannte Schonvermögen war höher, die bürokratischen Hürden waren viel niedriger, die Beschämung war niedriger und es wurden Rentenbeiträge gezahlt. Das heißt, in den berufstypischen Lücken, denn die meisten von uns haben ja keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld, auf Krankengeld oft auch nicht und sind nicht in der Künstlersozialkasse, sehr viele nicht. Und insofern bleibt jetzt nur Hartz IV und damit stürzt man sofort in die Armut und ins Diffamiertwerden.
Und bevor wir jetzt tiefer in Hartz IV einsteigen, beginnen wir doch erstmal mit dir als Mensch und mit deiner Karriere als Schauspielerin. Wo kommst du her? Wer waren deine Eltern?
Ja, ich bin in Wiesbaden geboren, in Essen und Stuttgart aufgewachsen. Ich komme aus einer Theaterfamilie. Mein Vater war Regisseur und Schauspielpädagoge. Meine Mutter war Schauspielerin, hat es für die Familie aufgegeben. Ich glaube, das war auch sehr gut so und hat das Management übernommen. Und meine Eltern hatten es auch nicht dicke. Ich bin eine spät ins Leben meines Vaters getretene Tochter. Und ich habe schon schulbegleitend die Schauspielausbildung gemacht, einen Teil der Schauspielausbildung, habe 69 Abitur gemacht und ein Jahr später dann am Piccolo Theater in Mailand bei Giorgio Strehler meine erste Rolle gespielt.
Wie kamst du denn nach Mailand von Wiesbaden aus?
Ja, meine Eltern wollten damals ihrer Zeit voraus, dass ihre Kinder ins Ausland gehen. Und das war ja für die damalige Zeit ungewöhnlich. Und ich wollte unbedingt nach Italien. Ich habe die italienische Sprache geliebt. Und das war halt eines der größten Theater zu der Zeit. Und da bin ich auf die Schauspielschule. Und nach einem Jahr habe ich dann angefangen zu spielen.
Na toll. Und dann hattest du ein längeres Theaterengagement in Luzern.
Ja, ich war in Luzern, aber vorher habe ich noch eine Hauptrolle in einer Fernsehserie in Australien mit Regisseur Peter Weir, der ja weltbekannt ist, gespielt. Da war ich ein Dreivierteljahr zu Dreharbeiten in Australien und dann war ich fest am Theater und frei Fernsehen gemacht. Und viel später war ich dann auch mit dem Theater Tribüne von Stuttgart zu einem Gastspiel am Teatro Avenida in Maputo, Mosambik bei Henning Mankell.
Das ist ja schon eine ganze Menge. Also du hast auch eine Auszeichnung, einen Förderpreis damals in Luzern bekommen.
Ja, ich habe mehrere Autorenpreise bekommen, unter anderem diesen Förderpreis in Luzern und ich war da auch 2 Jahre am Theater.
Seit 1984 warst du dann vorrangig für Synchron tätig.
Ja, da war ich auch sehr froh, weil das ja mit meinem damaligen Status als Alleinerziehende zu tun hatte, als junge Mutter. Und da kommen wir ja noch drauf zurück.
Ja, genau.
Da war ich sehr froh um das doch familienfreundlichere Synchron.
Und du hast bekannterweise eine Hauptrolle in einer Serie gesprochen, Reich und Schön.
Ja, das Leben hat ja immer Sinn für Humor. Dass dieser Titel mir so auf den Leib geschrieben sein würde, wusste ich damals allerdings noch nicht.
Und du hast als freie Autorin dann gearbeitet. Texte für Kinder, sozialkritische Texte, Veröffentlichungen und ein Buch, Auf Rosen gebettet mit einem Fragezeichen.
Ja, Auf Rosen gebettet, Geschichten von Wellness und Wellnap. Da habe ich mir einfach den Spaß gemacht, weil ich habe auch eine Yogalehrerausbildung. Ich war als Yogalehrerin auf der MS Europa und ich habe viel Einblick bekommen in die ganze Wellnesswelt. Und da gibt es ja auch merkwürdige Blüten und darüber habe ich ein sehr humorvolles und leichtes Buch geschrieben.
Und 2018 dann Hartz IV.
Richtig.
Du hast aber schon vorher 2011 den Stuttgarter Autorenpreis gewonnen. Und zwar für das Harz-Grusikel, das als Theaterstück von politischer Relevanz gilt. Gestiftet wurde der Preis von Götz W. Werner. Wer ist das?
Ja, Götz W. Werner ist der Gründer der Drogeriemarktkette, der sich sehr gegen Hartz IV ausgesprochen hat, sehr sozial eingestellt ist. Er hat gesagt, Hartz IV ist offener Strafvollzug und setzt sich auch fürs Grundeinkommen ein.
Und in deinem Buch ist er erwähnt mit einem Zitat, das heißt, und deswegen empfehle ich auch Politikern, mal so ein Hartz IV-Praktikum zu machen. So 6, 8, 10 Monate. Das ist ein guter Vorschlag. Soweit ich weiß, hat man den auch mal Herrn Spahn gemacht. Aber der ist da nicht so drauf eingestiegen, oder?
Naja, da ging es ja auch nur um einen Monat. Und ein Monat macht natürlich gar nichts. Nach 8 Monaten fängt man tatsächlich an, Armut zu merken. Und nach 2 Monaten, wenn der Wasserhahn tropft, die Absätze abgelaufen sind, keine Rücklagen mehr da sind, die Vorräte aufgebraucht sind, da wird es richtig massiv, die Armut.
Wer dein Buch liest, der kann wenigstens an deinen manchmal absurden Erfahrungen teilhaben. Und die hast du sogar teilweise mit viel Humor dargestellt. Braucht man Humor, um zu überleben?
Ich glaube, das braucht man überhaupt in vielen, vielen Situationen, nicht nur bei Hartz IV.
Und wie es überhaupt zu deinem Buch Hartz IV kam und zu dem Theaterstück, dem Musical, darüber gleich mehr. Ich spreche mit der Schauspielerin und Autorin Bettina Kenter-Götte über ihr Buch mit dem Titel Hartz IV, geschrieben wie Herzensangst. Es gibt ja bei weiblichen Karrieren manchmal einen sogenannten Knick, der mit Kindern zu tun hat. Wie war das bei dir?
Naja, manchmal ist gut. Also 60% aller Schauspieler und Schauspielerinnen sind kinderlos und das hat gute Gründe. Meine Theaterbabypause hat dann letzten Endes 25 Jahre gedauert. Also die erste Armutserfahrung von 3 Erfahrungen, wie ich vorhin sagte, das war, als ich Anfang der 80er Jahre Mutter wurde und von Anfang an leider alleinerziehend war. Das war nach 10 erfolgreichen Berufsjahren als Schauspielerin. Aber es gab keine Krippen Anfang der 80er Jahre, die hätten mir in meinem Beruf auch nichts genützt. An auswärtige Dreharbeiten oder an Theaterspielen war allein mit Kind, ohne Betreuung vor Ort, nicht zu denken. Und so musste ich wie damals Millionen anderer Single-Mamas auch Sozialhilfe nach dem alten System beantragen. Auch heute sind 40% der Alleinerziehenden, meist Mütter, auf Leistungen angewiesen.
Das sind ja keine schönen Aussichten. Aber es war nicht für immer. Also du hast schon den Rückweg wieder angetreten auch.
Naja, das war zuerst schwierig. Ich habe einmal noch versucht, Theater zu spielen. Da war meine Tochter 3 und am Premierentag ist das Kind krank geworden. Niemand da, Babysitterin verreist. Also habe ich das Fieberkind über die Schulter geworfen. Auto hatte ich noch nie, ins Theater geschleppt, auf den Kostümhaufen gelegt und eine Pause Wadenwickel gemacht und gehofft, dass sie mir nicht auf die Bühne nachkrabbelt. Und nach einem weiteren desaströsen Versuch habe ich es aufgegeben und ich weiß, ich kenne viele Kolleginnen, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Ja, die Arbeitsbedingungen für Mütter in dem Beruf sind einfach, das geht nicht, das lässt sich kaum vereinen.
Aber es ist auch schwierig auf dem Amt. Also es gibt da in deinem Buch eine lustige Geschichte mit Kind beim Jobcenter. Da habe ich auch teilweise sehr gelacht.
Ja, das war damals noch das Sozialamt. Später ist es dann zum Jobcenter oder auch in Insiderkreisen sagt man auch manchmal Mobcenter.
Du hast deine Aufmerksamkeit immer teilen müssen zwischen dem Fallmanager und deiner Kleinen.
Ja, ja, das war auch schon nicht lustig damals. Das alte System war auch nicht lustig, aber es war unvergleichlich viel besser noch als Hartz IV.
Aber nachdem die Tochter dann im Kindergarten war, konntest du wieder arbeiten.
Ja, ich habe mit Hilfe aus der Branche, muss ich sagen, Fuß gefasst im Synchron. Ich habe also einen Branchenwechsel vollzogen und dann war ich wieder 25 Jahre lang erfolgreich tätig als Sprecherin, Regisseurin und Autorin für Synchron.
Und du schriebst deine Erfahrungen auf in dem Buch über Hartz IV, aus dem wir gleich einen haarsträubenden Abschnitt hören. Es ist der Albtraum eines jeden, der Formulare ausfüllen muss.
Ja, da muss ich noch ganz kurz, Gerhard Schröder, Bundeskanzler damals 2005, hat den Ziel und Zweck von Hartz IV benannt. Wir haben einen der besten Niedriglohnsektoren aufgebaut, die es in Europa gibt.
Dieses Zitat ist auch in dem Buch.
Ja, und wer sich nach der Einführung von Hartz IV sich einen Überblick über die neuen Gesetze verschaffen will oder muss, hat gut zu tun. SGB II, SGB III, SGB XII, Leistungsträger, Leistungsanspruch, Leistungsberechtigte, Auffangversicherungspflicht, Vorpflichtversicherung, Versicherungsleistung, Unterstützungsleistung, Transferleistung, Ermessensleistung, Eingliederungsleistung, Entgeltersatzleistung, Leistungsbezug, Arbeitsagentur, ARGE, Arbeitsvermittlung, Arbeitsförderung, Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, Arbeitsgelegenheit mit Mehraufwandsentschädigung, Subsidiaritätsprinzip, soziokulturelles Existenzminimum, Mindestsicherungssystem, Hilfe zum Lebensunterhalt, Haushalt, Lebensunterhaltsbedarf, einmaliger Bedarf, laufender Bedarf, besondere Bedarfe, Arbeitslosengeld, ALG II, Grundsicherung für Arbeitssuchende im Alter, bei Erwerbsminderung, Sozialhilfe, Sozialgeld, Arbeitsgemeinschaft, Bedarfsgemeinschaft, Verantwortungs- und Einstehensgemeinschaft, Verantwortungs- und Einstehensgemeinschaft als Unterfall einer Bedarfsgemeinschaft, Antrag, Hauptantrag, Weiterbewilligungsantrag, Bescheid, Mitwirkungspflicht, Sperrzeit, Zumutbarkeitskriterien, Grund- und Meldepflichten, Verwaltungsakt, Ortsanwesenheitspflicht, Eingliederungsvereinbarung, Ermessensspielraum, Ermessensabwägung, anrechnungsfähiges Einkommen, Durchführungsverordnung, Regelbedarfsermittlungsgesetz, Regelsatzverordnung, Regelbedarfsstufen, Eckregelsatz, Bußgeldregeln, Schonvermögen.
Oh, da kann einem ja schwindelig werden.
Ja, das sagt eigentlich schon alles über die Absurdität.
Aber noch bevor das Buch erschienen ist, hast du eine One-Woman-Show aus dem Stoff gemacht, wo du auch alle diese Sachen auf der Bühne aufführst, genannt das Harz-Grusikel. Dafür hast du den Autorenpreis gewonnen, über den wir schon gesprochen haben. Erzähl ein bisschen über diese Geschichte. Wie hast du die Themen verarbeitet?
Ja, ich war damals im Bezug, das war während dieser längeren Krankheit, das war diese zweite Armutserfahrung, da war Hartz IV in voller Blüte. Und als ich gemerkt habe, das ist nicht dieser eine unangenehme Sachbearbeiter oder so, sondern das ist das System, habe ich angefangen zu recherchieren und habe dann gedacht, die Armut muss endlich ein Gesicht bekommen. Und wenn sich niemand sonst hinstellt, dann stelle ich mich hin und oute mich. Und habe also dieses Stück geschrieben, was dann den Stuttgarter Autorenpreis bekommen hat. Und in der Folge war ich im ZDF und habe mich geoutet als Armutsbetroffene, weil ich fand, das ist dringend nötig. Die Beschämung kommt von außen und es braucht ein MeToo der von Armut Geschändeten, damit klar wird, wie viele wie schwer betroffen sind.
Und das hast du in einem schönen Bühnenstück zusammengefasst. Du hast auch auf YouTube einige Clips darüber, die man sich anschauen kann. Wie macht man das?
Man geht auf YouTube, gibt ein Harz-Grusikel oder auch Harz 4, gibt es jetzt auch viele Sachen zum Buch. Und da findet man das. Und das ganze Stück war größer, ist ein großes Stück. Das wartet noch auf Komponisten und Theater, die das spielen wollen. Ich bin nie dazu gekommen, es zu vermarkten, weil das Jobcenter mich so drangsaliert hat, dass ich keine Minute Freizeit hatte.
Aber es ist sehenswert, also schaut auf YouTube unter Grusikel nach. Heute bei Auftritt, dem Schauspielermagazin, spreche ich mit Bettina Kenter-Götte. Sie ist nicht nur Schauspielerin, sondern auch Autorin. Und ihr aktuelles Buch behandelt das Thema Armut und Ausgrenzung durch Hartz IV. Bettina, die erste Klippe hast du ja prima überwunden. Du bist ein Steher auf Frauchen und zurück im Beruf. Und wie ging es dann weiter?
Ja, also die erste Klippe war eben als Single-Mutter im alten System, wo ich Sozialhilfe bekommen habe als junge Single-Mutter. Dann ging es 25 Jahre wieder gut weiter. Und dann kam die Kirchmedia-Pleite. Und bei der zweiten Armutserfahrung war ich betroffen als Künstlerin. Denn da gab es eine Auftragsflaute und ich musste 2004, 2005, das war während des Übergangs vom alten System zu Hartz IV, einige Monate lang aufstockende Leistungen beziehen. Das war aber zu kurz, um da tiefer einzusteigen, auch was dieses System bedeutet. Die Branche hat sich wieder erholt. Es ging wieder ein paar Jahre gut, aber dann wurde ich krank. 2007, 2008 wurde ich krank und war fast 5 Jahre lang, wenn überhaupt, kaum arbeitsfähig. Ich hatte eine schwere rheumatische Erkrankung und eine Hüft-OP und eine Wirbelsäulen-OP, alles in 5 Jahren. Und da habe ich Hartz IV in voller Blüte erlebt. Nach 2 Jahren waren meine Rücklagen weg und ich fand mich bei Hartz IV. Und der Armentafel wieder.
Und die Tafel ist ja, wie man weiß, keine staatliche Einrichtung, sondern eine private Hilfe. Wie hast du das empfunden?
Also ohne die Tafeln und ohne all diese Ehrenamtlichen, vor denen man nur den Hut ziehen kann, hätten wir Massenhungern in Deutschland. Trotzdem sind 1000 Tafeln, mittlerweile 1000 Tafeln, eine Schande für eines der reichsten Länder auf dieser Erde. Also das hat zwei Seiten. Ich war sehr froh. Ich bin auch zur Tafel gegangen. Aber wenn mir jemand auf die Schulter geklopft hat und hat gesagt, jetzt freu dich doch, kannst doch zur Tafel gehen, dann habe ich gesagt, komm doch mal mit. Und mitkommen wollte außer meiner Tochter niemand.
Aha. Also dein Fazit nach einem Jahr Hartz IV kann man zusammenfassen wie?
Also nach einem Jahr bei Hartz IV, 11 Bescheiden, 10 Widersprüchen und einer sogenannten Sanktion, in Wahrheit eine mittelalterliche Hungerstrafe, habe ich gewusst, Hartz IV bekämpft nicht die Armut, sondern die Armen. Hartz IV ist absurd, brutal, menschenverachtend, kontraproduktiv und in weiten Teilen rechtswidrig.
Und dazu hat Bettina auch ein bisschen Musik mitgebracht.
Ja.
Eine großartige Lisa Fitz mit einem Lied über die Armut. Und ich spreche mit Bettina Kentergötte über ihr Leben und ihr aktuelles Buch Hartz IV mit dem Untertitel Geschichten von Armut und Ausgrenzung. Was erlebt man da?
Ja, da erlebt man die Schreckenskammer der Gesellschaft. Anders kann man es nicht sagen. Und das Schlimmste daran ist eigentlich, dass wenn man die Geschichten erzählt, die teilweise so absurd sind, dass einem die eigenen Freunde nicht mehr glauben, was man da erlebt. Das ganz Üble ist, dass es falsch dargestellt wird. Wer sind denn die Hartz-IV-Beziehenden? Das sind eben nicht Langzeitarbeitslose, die noch nie gearbeitet haben, sondern zu einem hohen Prozentsatz sind es Menschen, die arbeiten, zu Niedriglohn, die aufstocken müssen. Es sind im Alter Aussortierte, die nach einem Jahr Arbeitslosigkeit schon in Hartz IV sind und als langzeitarbeitslos gelten. Es sind sehr viele Alleinerziehende und es sind sehr viele aus unserer Berufsgruppe, sehr viele Künstler, Künstlerinnen. Also das ist ein Konglomerat aus ganz unterschiedlichen Menschen und es wird aber immer so getan, als wären es lauter Nichtstuer. Und das ist gewollt, gezielt, schon vor Hartz IV eingesetzt worden als mediale Diffamierungskampagne. Der damalige Wirtschaftsminister Clement hat in seiner Broschüre mit dem Titel Vorrang für die Anständigen die Armen als Parasiten bezeichnet.
Als Sozialschmarotzer, das fühlt sich natürlich schrecklich an. Aber es gibt auf einen Euro Sozialmissbrauch 1.400 Euro Steuerhinterziehung.
Ja, ich glaube, da sind die Cum-Ex-Geschäfte noch gar nicht mitgezählt. Die wahren Abzocker, die sitzen oben, weil so viel können die Kleinen gar nicht abzocken. Und ich weiß auch gar nicht, wie man da überhaupt betrügen kann, weil man muss ja alle 3 Monate alle Kontoauszüge vorlegen. Also das Netz ist so engmaschig, dass man da kaum Möglichkeiten hat. Außer man hat hohe kriminelle Energie.
Und dann gelangt man in ein ganz schreckliches Kapitel, nämlich die Sanktionen. Und die sind eigentlich sogar gegen das Grundgesetz.
Naja, das steht jetzt gerade, das Bundesverfassungsgericht, da steht ein Urteil aus, ob es mit dem Grundgesetz vereinbar ist, dass jemandem das grundgesetzlich garantierte Existenzminimum gestrichen oder gekürzt wird. Und da muss man einfach mal mit dem gesunden Menschenverstand fragen, die Menschen, die sich einverstanden erklären mit Sanktionen, weil sie glauben, es sind Knöllchen für Autofahrer, muss man fragen, wärst du auch damit einverstanden, dass man einem rechtskräftig verurteilten Mörder im Gefängnis das Essen wegnimmt, die Heizung abdreht, das Licht ausschaltet, die Medikamente wegnimmt und die ärztliche Hilfe versagt, denn bei einer sogenannten Vollsanktion ist man auch nicht mehr krankenversichert. Jede Sanktion bedeutet Hunger.
Das betrifft sogar Ungeborene,
ja,
Schwangere.
Ja, auch Schwangere werden vollsanktioniert. Auch jungen Müttern wird alles genommen. Und im Jahr 2011 musste die Caritas einschreiten, weil Tausende von schwangeren Frauen zum Teil vollsanktioniert worden waren.
Und dazu sagt die Regierung, okay.
Ja.
Ja, gestern war ich am Stachus und da war ein ganz großer Stau. Polizei hat abgesperrt. Es gab eine Demonstration für den Schutz des ungeborenen Lebens. Ja, kümmert sich dann davon auch jemand um das neue ungeborene Leben der sanktionierten Mütter?
Nein, überhaupt nicht. Und das ist ein Skandal und es ist einfach schrecklich, dass niemand da aufschreit. Bei einer der letzten Veranstaltungen hat eine Mutter erzählt, sie ist im 5. Monat zum Jobcenter gegangen und da hat man ihr gesagt, kommen Sie nicht auf die Idee, vor der Geburt des Kindes einen Antrag auf Babyausstattung zu stellen, denn es könnte ja sein, dass es eine Totgeburt wird. Und dieses habe ich nicht nur einmal gehört.
Es ist absolut gruselig. Und das auch Gruselige ist, dass eine Sanktion, egal wie unsinnig sie ist, wenn sie einmal verhängt ist, bleibt sie in Kraft bis zum finalen Gerichtsurteil. Das kann Jahre dauern.
Ja, das ist richtig. Einmal bin ich sanktioniert worden, weil ich angeblich eine Frist nicht eingehalten hatte, die ich jedoch eingehalten hatte. Und das zweite Mal bin ich sanktioniert worden, da war ich gesundheitlich schon wieder okay, aber finanziell noch nicht. Da hatte ich 100 Vorstellungen am Blutenburg-Theater gespielt. Und weil ich nicht wusste, wie es finanziell weitergeht, habe ich Mitte Februar für den Zeitraum ab 1. März einen Antrag gestellt und bekam eine Sanktionsandrohung, weil ich den Antrag zu früh gestellt hätte. Und das ist einfach die mit einer Sanktion verbundene Angst oder auch nur mit der Androhung ist so immens, das kann sich niemand vorstellen, dem das nicht passiert ist.
Es gibt jetzt noch einen weiteren gruseligen Aspekt, nämlich dass 1,7 Milliarden Euro durch Sanktionen eingespart wurden. Wie verhält sich das denn? Ist das Absicht?
Ja, natürlich. Es ist viel Ersparnis dabei. Es ist, um die Leute aus dem Bezug zu vergraulen. Es ist, um sie gefügig zu machen, um sie in schlechtest bezahlte Jobs zu zwingen. Der Armutsforscher Christoph Butterwegge hat gesagt, das war keine Flexibilisierung des Arbeitsmarktes, sondern eine Verwüstung des Arbeitsmarktes. Und auch Wohnkosten werden auch 600 Millionen jährlich gespart, indem man den Leuten zu wenig gibt. Ich lag in der Klinik nach der Hüft-OP und da haben die mir einfach 70 Euro Miete abgezogen. Einfach so. Ich konnte dann nicht widersprechen, weil ich zu krank war. Und es hat insgesamt 3 Jahre gedauert, bis ich eine Summe von über 500 Euro, die mir vorenthalten worden war, bekommen habe. Dafür gibt es Dokumente. Zweimal musste sogar der Bürgermeister meiner damaligen Gemeinde einschreiten, obwohl ich Rechtsschutz von Verdi hatte. Einmal waren die Unterlagen verschlammt. Und das ist ja nicht interessant, weil das meine Geschichte ist, sondern das widerfährt Millionen von Menschen und ganz, ganz vielen Kollegen und Kolleginnen, die jetzt eben ohne Arbeitslosenhilfe sofort in Hartz IV geraten oder lieber freiwillig hungern und frieren.
Auf YouTube, da spricht eine ehemalige Mitarbeiterin von einem Jobcenter über diese Praktiken. Wer ist das?
Ja, das ist die Inge Hannemann, die eine sehr, sehr mutige Jobcenter-Mitarbeiterin, die dann sich der Sanktionspraxis widersetzt hat. Und die sagt heute, die ist nicht mehr beim Jobcenter, die haben sie rausgebotet. Das, was die Menschen beklagen, die Betroffenen, die Erwerbslosen, die Verbände, die Wissenschaftler, zum Teil auch soziale Politiker, das ist wahr.
Also, da gibt's welche wie diese Frau, die halt dann jetzt da nicht mehr arbeitet und vermutlich das auch nicht mehr aushält. Man ist der Willkür und dem Wohlwollen der Fallmanager ausgesetzt. Und unter solchen Umständen ist es schwer, den Glauben an sich selbst nicht zu verlieren.
Das ist richtig. A new day come to me.
M94.5.
Um eine Linie zu ziehen in den Sand oder sonst wohin, braucht es Mut und Selbstbewusstsein. Zu sagen, bis hierher und nicht weiter. Es erfordert einen Kampfgeist, sich nicht unterkriegen zu lassen. Und das hat mein heutiger Studiogast schon bewiesen, die Schauspielerin Bettina Kenter-Götte. Sie hat ein Buch geschrieben, nicht über, sondern eigentlich gegen Armut und Ausgrenzung, über das wir heute bei Auftritt gesprochen haben. Es heißt Hartz IV, zu Deutsch Herzensangst. Kommen wir am Schluss noch zur psychologischen Seite. Bettina, was macht denn Angst, gegen die man ankämpfen muss?
Ja, die lähmt. Die lähmt die Menschen total. Also das ist so kontraproduktiv. Sie lähmt.
Sie lähmt. Man ist hilflos gegen die Willkür, gegen die Schikane.
So ist es.
Gegen die Demütigung.
So ist es. Und es geht da nicht um einzelne Jobcenter-Mitarbeiter oder einzelne Jobcenter, sondern es geht um das System. Die Jobcenter-Mitarbeiter sind oft auch ohnmächtig, auch prekär beschäftigt, auch nur knapp vor Hartz IV stehend. Aber da haben die Ohnmächtigen die Macht und den Auftrag, auf die Ohnmächtigsten einzuschlagen. Und das ist ganz, ganz gefährlich. Auch für die Demokratie.
Ja, es untergräbt den Glauben, dass so viele Bescheide auch falsch sind.
Ja, jeder zweite Bescheid ist falsch und in der Regel nicht zugunsten der sogenannten Kunden und Kundinnen. Das sind ja alles schreckliche Worte. Und die Zahlungen von 6 sogenannten Bezugszeiträumen, ich war ja mal arbeitsfähig und mal nicht während dieser langen Krankheitsphase, da hatte ich 6 sogenannte Bezugszeiträume und von diesen 6 Bezugszeiträumen habe ich 5-mal überhaupt Geld nur per Rechtsbeistand erhalten und die erste Zahlung kam im Durchschnitt nach 11, 12 Wochen und ich habe mich wirklich gefragt, wie andere das überstehen, die nicht so privilegiert sind wie ich, die noch gute Freunde hatten, denen es besser ging.
Und wie sich das anfühlt, absolut kein Geld zu haben, das beschreibt Bettina auf Seite 154 ihres Buches so.
Ja, die Frage ist ja, soll man sagen, ich habe kein Geld? Das ist nicht so einfach. Ich habe kein Geld. Ehrlich. Nein, ich meine nicht, ich habe nichts mehr in der Tasche und muss erst zur Bank. Ich meine, ich habe kein Geld. Keinen Shoppingschotter, keine Reiserücklagen, keine Piepen für Wellness, keine Kohle für Kino, keine Knete für Krapfen, kein Moos für den Cappuccino im Café, keinen Zaster für eine halbe im Biergarten, keine Mäuse für Sprachkurs, Restaurantbesuche, keinen Cent für Druckerpatronen, keinen Euro für Mitbringsel, keine Kröten für Blumen und keinen Schein für einen Christbaum, denn auch der dafür vorgesehene mickrige Betrag wurde längst gestrichen. Für Bildung gesteht man mir 1,10 Euro zu. Im Monat. Die für Freizeit, Kultur, Unterhaltung inklusive Schreibwaren gewährten 39,96 gehen zur einen Hälfte für die Schreibwaren drauf, zur anderen für Haftpflicht, Hausrat und Unfallversicherung. Der eckregelsatzrelevante Betrag von 7,16 Euro für Beherbergs- und Gaststättendienstleistungen fließt an Gewerkschaft und Mieterverein. Die für Verkehr erlaubten 35,32 reichen bei Weitem nicht aus und müssen mit dem Satz Bekleidung und Schuhe 30,40 aufgestockt werden. Und den Elendsetat für Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke von 3,98 pro Tag kann ich nicht ausschöpfen, weil ich Medikamente kaufen muss. Und zum Zahnarzt, zur professionellen Zahnreinigung müsste ich auch mal wieder. Und so gehe ich zur Tafel, weil das bisschen Scheißgeld selbst für Lebensmittel nicht reicht. Versteht ihr? Versteht ihr denn nicht? Versteht das denn niemand? Versteht denn niemand irgendetwas? Sollte sie das alles sagen? Nein, das konnte sie nicht sagen. Sie wusste, dass wer nicht dort war, sich das nicht vorstellen konnte. Sie wusste, dass wer noch nicht dort war, sich das auch gar nicht vorstellen wollte. Geschweige denn glauben. Also, was sollte sie sagen? Andererseits, wie kann man schweigen, wenn man etwas gefragt wird? So fing sie an, Menschen zu meiden, die ihr hätten Fragen stellen können. So fing sie an, Menschen zu meiden.
Und darauf folgt dann eine Einsamkeit. Statt sich also vermehrt um Kontakte und Jobsuche zu kümmern, wird man auch in unsinnige Maßnahmen gesteckt und darf sich gar nicht wehren. Da gibt es ein Beispiel, eine Ärztin, die Lastwagenfahrerin werden sollte.
Ja, zwischen zwei Anstellungen war das der Fall. Es gibt eine solche Reihe, da gibt es ein ganzes Kapitel im Buch, was es an absurden Maßnahmen gibt. Ich wurde in Buchhaltungskurs gesteckt mit Mathe 5, aber macht ja nichts. Das ist rausgeschmissenes Steuergeld, wahrhaftig. Und ein anderer Maßnahmenleiter hat mir gesagt, als ich ihn gebeten habe, doch wenigstens mal meine Unterlagen anzusehen, hat er gesagt, Ihre glorreiche Vergangenheit interessiert hier niemanden. Jetzt sind Sie hier bei mir.
Ja, toll. Und da gibt es auch die Auflage, die Stadt nicht zu verlassen.
Ja, man muss werktags per Briefpost erreichbar sein. Das ist in der Tat eine Reisefreiheit, die ja garantiert ist, die Freizügigkeit, die im Grundgesetz garantiert ist damit auch ausgehebelt. Und als ich mal spontan eingeladen wurde, man muss ja für jeden Ortsabwesenheit über Nacht, muss man einen Antrag stellen und die Genehmigung abwarten. Und als mich mal jemand spontan eingeladen hat zu einem Ausflug nach Garmisch mit Übernachtung, habe ich es dann vorgezogen, nachts zu packen, weil es hätte ja jemand kommen können und sich bei den Nachbarn erkundigen.
Mhm. Dann heißt es, die ist verreist.
Ja, auch ganz vielleicht spät. Gar nicht böswillig gesagt. Ja.
Also die eingeschränkte Bewegungsfreiheit, die wurde sogar mal diskutiert, ob es nicht sinnvoll sei, elektronische Fußfesseln anzuschaffen.
Ja, das hat der ehemalige Justizminister von Hessen, Christian Wagner, vorgeschlagen. Und ich muss sagen, ich habe diese Fußfesseln zwar nicht getragen, aber gespürt. Denn als ich schon bei einer Talkshow im WDR Köln war, habe ich dann am Schluss der Talkshow gesagt, ich muss jetzt leider, ich hätte morgen noch frei und würde mir gerne Köln angucken, aber ich muss jetzt zurück, weil meine berufliche Mission ist zu Ende und ich habe keine Genehmigung für weiteren Aufenthalt auswärts. Das macht wirklich etwas mit einem, was Spuren hinterlässt. Ich kann nie mehr heimisch werden in dieser Gesellschaft.
Ja, das ist sehr traurig. Es gibt Eingliederungsvereinbarungen, die man unterschreiben muss, obwohl es eigentlich gesetzlich gar nicht zulässig wäre.
Nein, ist auch nicht zulässig. Also am Anfang wurde man sanktioniert, wenn man die nicht unterschrieben hat. Dann hieß es, wurde ein Gerichtsurteil kam, dass das gegen Vertragsfreiheit verstößt. Und jetzt muss man sie nicht unterschreiben. Wenn man sie nicht unterschreibt, dann bekommt man dieselben Inhalte, also was man machen muss und machen soll, und per Verwaltungsakt. Aber dagegen kann man klagen, während man gegen die freiwillig unterschriebene Eingliederungsvereinbarung, egal wie blödsinnig sie ist, nicht klagen kann. Also bitte nicht unterschreiben. Das ist zum Beispiel was, das wird den Leuten nie gesagt, dass sie nicht unterschreiben müssen. Nicht unterschreiben.
Und es gibt jede Menge Einladungen zu Vermittlungsunterstützungsgesprächen. Du hast hier was in dem Buch. Ich lese das mal vor. In immer dichter werdender Frequenz erhalte ich nun Einladungen der Fachberaterin Vermittlungsunterstützung, die mir auf die Sprünge helfen soll. Als Absagegrund gilt nur Arbeitsaufnahme, Vorstellungstermin oder Krankheit. In Klammern, der Todesfall bleibt unerwähnt, obwohl er doch auf Amtsdeutsch heißt, der Tod stellt die stärkste Form
der Arbeitsunfähigkeit dar.
Ja, gerade ist bei uns hier das Licht ausgegangen in dem Studio.
Ja, ja, das war nach 45 Berufsjahren hatte ich diese Dame vor der Nase, die in einer Mail 7 Fehler gemacht hat, aber mir in Bewerbung helfen sollte.
Also der Tod stand im Raum, aber du hast ihn überlebt. Was war das Schlimmste in der Zeit?
Ich habe gehungert während Probenzeiten. Da kam ein Freund aus Straßburg und ist mit mir einkaufen gegangen, weil er nicht mal mir hätte Geld überweisen können. Das wäre wieder abgezogen worden als Einkommen. Das Schlimmste war wirklich, als ich gemerkt habe, dass mir selbst enge Freunde nicht mehr glauben, was mir da widerfährt. Das war das Schlimmste.
Aber es gab ein Happy End und da wollen wir jetzt endlich drauf kommen.
Ja, es ist ja nicht so schlecht im Leben, dass das Leben nicht, wenn es denn will, etwas Schönes draus machen kann. Es gibt ein Happy End mit fragwürdigem politischem Aspekt. 2012 bei einer Hartz-IV-Veranstaltung, wo ich meinen Schnabel mal wieder nicht halten konnte, auch Charakterschwächen können ihr Gutes haben, war ein Journalist, der wollte mich anschließend interviewen und dieses Interview dauerte länger und länger und länger und 2015 haben wir geheiratet und als meine kleine Enkelin, damals 2, Blumen gestreut hat an diesem Tag, war das für mich nach der Geburt meiner Tochter der zweite Triumph der Liebe über eine skrupellose Gesellschaft. Aber der fragwürdige politische Aspekt ist natürlich, ich bekomme Rente, ich bekomme sogar eine für Frauen recht hohe Rente, insgesamt 1000 Euro. Ich wäre aber immer noch, wenn ich allein wäre in München, darauf angewiesen, dass ich immer gesund bleibe und immer ausreichend zu tun habe, bis zu meinem seligen Ende, wenn ich nicht geheiratet hätte. Und da stellt sich doch die Frage, ist es heute immer noch so, 2019, dass eine Frau nach 50 Berufsjahren mit einer so enorm hohen Lebensleistung immer noch auf Ehe angewiesen ist, um versorgt zu sein? Ich meine, ich liebe ihn und er hilft mir auf meinen Touren. Ich könnte diese Unzahl von Veranstaltungen gar nicht mehr bewältigen. Aber ist das immer noch so? Das ist doch ein Skandal.
Ja, aber du machst Lesungen bundesweit, er hilft dir und du kannst ja auch ein bisschen Glück mal haben, oder?
Ja. Das wünsche ich allen.
Jetzt warst du gerade in Freiburg und demnächst bist du in Berlin. Das wird eine Mammutveranstaltung.
Ja, am 4.6. bin ich in Berlin im Karl-Liebknecht-Haus auf Einladung der Bundestagsfraktion der Linken in der Reihe Gedrucktes mit Gesine Lötsch. Um 18 Uhr, Anmeldung ist erforderlich, weil es liegen schon über 60 Anmeldungen vor. Am 13.6. bin ich in Pirna in der Kleinkunstbühne Q24 und am 28.6. habe ich dann sozusagen ein Heimspiel im Rossstall Theater Germering um 20 Uhr.
Da sind die Münchner sogar noch hin.
Ja.
Also wenn man deinen Tourneeplan anschaut, das ist also jede Menge. Deswegen haben wir auch diesen Termin für heute lange, lange vorher planen müssen. Wenn man den Plan anschaut, da sind so einige SPD-Veranstaltungen dabei. Ist das ein Zeichen der Reue?
Ich weiß es nicht. Wird ich erst im Herbst erfahren, weil da stehen die erstmals auf dem Plan. Also bei den Linken war ich schon, bei den Grünen war ich auch schon. Die Linken waren immer gegen diese Hungerstrafen. Die Grünen sind auch davon abgerückt. Bei der SPD muss man es jetzt schauen. Ich freue mich über die Einladung und bin gespannt.
Aha, und es gibt ja auch immer wieder Wahlen. Jetzt auch wieder für Europa. In den üblichen Sonntagsreden und den vielen Versprechungen kann man denen da glauben.
Ja, ich glaube, es ist schon die Angst ums Stimmvieh. Ich glaube, dass es sicher Teile in der Partei gibt, die zumindest jetzt dagegen sind. Und die Auswirkungen von Hartz IV, die schrecklichen, werden ja immer offensichtlicher. Also wir kriegen ja eine Armutswelle, das ist ja grausig.
Auf jeden Fall folgen wir mal dem Ratschlag von Reinhard May.
Ja.
Ein Wahlplakat zerrissen auf dem nassen Rasen. Sei wachsam. Und sei auf der Hut. Pass bloß auf.
Es ist 21.10 Uhr. Wir haben ein bisschen überzogen und es ist höchste Zeit, uns zu verabschieden. Aber nicht ohne vorher noch eine Buchverlosung zu machen. Wir haben nämlich zwei Bücher, brillant und humorvoll geschrieben von einer, die nie aufgibt und sehr wachsam ist. Bettina Kenter-Götte. Herzlichen Dank fürs Kommen, Bettina.
Danke, Richie, für die Einladung.
Und am Ende des Buches stehen auch nützliche Ratschläge für andere, die auch nicht aufgeben wollen. Es lohnt sich. Schreib deine Mail an auftritt@m945.de mit dem Stichwort Bettina Kenter Buch oder einfach Buch. Ich sage Tschüss für heute und Tschüss, liebe Bettina.
Tschüss, Servus.
Am nächsten Sonntag ist Tassia wieder für euch da. Ich wünsche euch eine schöne Woche und ein schönes Wetter dabei und sage macht's gut, eure Richie.